zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadete, in dem Geliebten. Wer ist der Geliebte? Warum wird er der Geliebte genannt? Das ist eine Frage. Es kommt nicht oft vor, dass so gesprochen wird in der Bibel. Das fällt hier auf. Wir wissen, wenn wir unsere Schrift kennen, dass dieser der Herr Jesus ist. Aber warum hat Paulus nicht klar und ausdrücklich gesagt, wie er das sonst tut, durch Jesus Christus? Das tut er sehr schnell. Er gebraucht diesen Namen sehr, sehr oft. Er ist gern in seinem Munde. Manchmal sagt er Jesus, manchmal nur Christus, manchmal Christus Jesus, manchmal Jesus Christus. Aber diesen Namen verwendet er sehr viel. Und jetzt plötzlich, hier in Vers 6, sagt er nur in dem Geliebten. Warum nennt er Jesus an dieser Stelle so, mit dieser Bezeichnung? Das ist mir aufgefallen. Wir denken an zwei Ereignisse im Leben unseres Herrn Jesus. An seine Taufe und an seine Verwandlung auf dem Berg der Verklärung. An beiden Stellen nennt Gott Jesus seinen Geliebten. Warum ist Jesus der Geliebte? Nun, weil Gott Liebe ist. Gott kann nicht anders, er ist Liebe. Und Jesus ist die zweite Person in der Gottheit, den Heiligen Geist nennen wir die dritte Person. Und Gott ist im Wesen Liebe und in der Dreieinigkeit wird einfach geliebt. Der Heilige Geist ist geliebt, der Vater ist geliebt, der Sohn ist geliebt. Es kommt nichts anderes vor als Liebe in der Gottheit. Und so geziemt es sich, dass Jesus der Geliebte ist. Aber dazu gehört noch etwas mehr. Denn gerade in dieser Verbindung, wo von Gnade die Rede ist, nennt Paulus ihn jetzt den Geliebten. Wenn es nur um seine Gottheit ging, dann hätte er auch sonst so genannt werden können. Und auch der Heilige Geist hätte so genannt werden können. Aber ich denke nicht, dass das vorkommt. Von der Liebe des Geistes ist die Rede, ja. Aber ich denke nicht von dem Geist als dem Geliebten. Also in dieser Verbindung will offenbar noch etwas mehr gesagt werden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat uns geliebt und hat seinen eigenen Sohn hergegeben. Um diese Gnade, um diese Liebe uns groß zu machen, nennt Paulus den, den Gott hergab, als er uns gnädig war, als er seine Liebe uns zeigte, den Geliebten. Gott gab sein Herz her. Am Kreuz. Gott war in Christus, sagt Paulus in 2. Korinther 5, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gottes Liebe wurde dort am Kreuz ausgegossen, als das Blut floss. Der Geliebte wurde hergegeben. Gott gab sein Liebstes hin, um uns zu retten, um seine Liebe zu uns groß zu machen, spricht Paulus von der Liebe Gottes zu seinem Sohn, den er losließ. Die Peinlichkeit, der Schmerz dieses Loslassens bringt Jesus zum Ausdruck, wenn er ausruft am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, das war die Hölle, die Jesus schmeckte, die Verlassenheit Gottes. Gott gab sein liebstes Heer. In diesem Geliebten hat er uns geliebt. Und in ihm sind wir begnadet. Noch ein anderes schwingt hier mit. Wenn es das war, was es Gott kostete, dann muss unsere Sünde furchtbar gewesen sein. Dass es das nahm, um uns zu erlösen. Wir haben eben gesungen, dein Blut hat uns erlöst. So sagt er hier in Vers 7. Das ist die Gnade, die es dazu gebracht hat. Wir hatten die Hölle verdient. Aber er hat uns begnadet. Das waren nicht einfach so Fehler, die wir begangen hatten. Manchmal, wenn Menschen in die Seelsorge kamen, in Evangelisationen, oder jetzt ein bisschen aufdrücken wollte, erfahren wollte, wie denkt diese Person, denn wir müssen ja als Sünder zu Jesus kommen. Und ich wollte dann feststellen, ob wirklich Erkenntnis der Sünde da ist. Dann habe ich schon einmal manchmal gefragt, wenn Gott Sie heute auf ewig in eine ewige Hölle schicken würde, hätte er ungefähr so das Richtige mit Ihnen gemacht, was Sie verdient hätten? Das ist eine gute Frage, ja? Manchmal bekommen wir den Eindruck von uns selbst, wir hätten eigentlich nicht die Hölle verdient. Ja, aber es war schlimm. Wir nehmen das etwas zu leicht, dass Gott uns vergeben hat. Geschwister, er hat uns eine Hölle vergeben. Eine ewige Hölle hatten wir verdient. Die kleinste Sünde, nur eine, verdient eine ewige Hölle. Das können wir nicht fassen. Aber uns soll die Gnade groß werden, wenn wir lesen, er hat seinen geliebten Sohn hergegeben für uns Sünder. Und dann fährt er fort, der Satz ist nicht zu Ende, Vers 7 fährt fort und sagt uns, wieso dieser Geliebte so gnädig gewesen ist, in dem, das heißt in dem Geliebten, wir durch sein Blut die Erlösung haben, die Vergebung der Übertretungen. Zweierlei. In Christus, in dem, den Gott liebte, der Mensch wurde, um uns für uns zu sterben, in ihm haben wir Erlösung und Vergebung der Sünden. Ist das eins und dasselbe? Sind das zweierlei, eins nach dem anderen? Wenn ja, warum sagt er nicht und? Wir haben die Erlösung und die Vergebung. Die Tatsache, dass da nur ein Komma dazwischen ist, will uns wohl zeigen, dass die zwei, auch wenn sie vielleicht etwas verschieden sind, doch sehr verwandt sind. Und das sind sie auch. Was ist denn Vergebung? Vergebung setzt voraus, dass Schuld da ist. Schuld wird vergeben, erlassen. Das griechische Wort bedeutet erlassen. Gott hat unsere Schuld erlassen. Nicht nur ein Auge zugedrückt. Das hat er getan die Tausenden von Jahren, bis Jesus kam, sagt Paulus, Römer Kapitel 3. Aber als Jesus kam, trug er unsere Sünde ans Kreuz und dann wurde sie wirklich weggenommen, so sagt der Hebräerschreiber. Wenn die Priester mit ihren Opfern die Sünde wirklich weggenommen hätten und wenn die Israeliten wirklich Vergebung bekommen hätten, dann hätte man nicht ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann hätte man ein reines Gewissen gehabt. Und das hatte man nicht, weil die Sünde nicht wirklich weg war. Das waren nur Bilder. Der Versöhnungstag hinterließ ein schlechtes Gewissen bei Israel. Kein Opfer reinigte dieses Gewissen. Nur die Hoffnung auf den kommenden Messias konnte dieses schlechte Gewissen in Schach halten, dämpfen, wissend, eines Tages kommt einer. Und der Glaube an diesen Messias hielt die Gemeinschaft mit Gott aufrecht. Aber die Sünde blieb. Die Schuld blieb. Das Kommen Jesu ist geschichtlich ernst zu nehmen. Erst mit dem Kommen Jesu und erst mit dem Tode Jesu Christi wird die Schuld zwischen uns und Gott ausgeräumt. Aber dann ist sie ausgeräumt. Dann ist Christus wirklich gestorben, hat wirklich den Zorn Gottes auf sich genommen und hat unsere Sünde weggenommen. Und nun können wir einfach in Buße und Reue und Glauben zu Jesus kommen und sofort Vergebung bekommen, weil die Schuld getilgt ist. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und deshalb rufen wir, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat vom Himmel versöhnt. Lasst euch jetzt versöhnen mit Gott. Die zwei müssen zusammenkommen. Eins genügt nicht. Dass Christus für uns gestorben ist, genügt nicht, damit Menschen in den Himmel kommen. Passen Sie gut auf, was ich sage. Zitieren Sie mich nicht falsch. Es muss die Antwort des Menschen kommen. Das Kreuz Christi genügt in dem Sinne, dass nichts mehr getan werden muss. Ja, aber wäre Christus gestorben und niemand hätte an ihn geglaubt, dann wäre das Kreuz Christi umsonst gewesen. Und es ist umsonst für alle Leute, die in die Hölle gehen. Die tun, als ob Jesus Christus nie gestorben ist. Als Gott, Gott sein Blut da umsonst hat fließen lassen. Für sie ist es wirklich umsonst gewesen. Man muss sich versöhnen lassen mit Gott. Das gehört dazu, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Aber das können wir, weil er alle Schuld getragen hat. Wir können die Vergebung ohne weiteres abholen. Das macht Erlösung. Dass Gott unsere Schuld getragen hat und vergeben kann, das gibt uns jetzt Freiheit. Erlösung heißt Befreiung von Schuld, Befreiung von Knechtschaft. Als Adam und Eva sündigten, entstand eine mehrfache Knechtschaft. Ihre Gemeinschaft mit Gott wurde unterbrochen und sie banden sich an den Feind, sodass er ihr Gott wurde, gleichsam sagt Paulus, er ist der Gott dieser Welt. Sie wurden an die Sünde gebunden, an sich selbst, sie suchten sich selbst, sie wurden an diese vergängliche Welt gebunden. Von allem dem befreit uns Gott, von diesen Bindungen. Er macht uns los. Paulus sagt, die Welt ist für mich gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Ich bin los, ich bin frei, der Bruch ist da und ich bin an Christus gebunden. Er ist mein Leben. Erlösung, weil die Sünde getilgt ist und wir Vergebung haben. Die zwei gehören also zusammen. Erlösung durch das Blut, das Opferblut unseres Herrn Jesus und Vergebung unserer persönlichen Schuld. Und jetzt geht es weiter. Vers 7. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Da spricht er wieder von der Gnade. Und diese sollen wir stets loben, die Herrlichkeit dieser Gnade preisen. Er fährt weiter, die er zu uns überfließen ließ in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat seine Gnade zu uns überfließen lassen. In aller Weisheit. Fließt denn Gnade in Weisheit? Was meint Paulus? Ich kann es nicht ergründen, ich weiß nicht genau. Aber ich weiß, dass es Weisheit braucht, um gnädig zu sein. Nicht jeder bekommt Gnade. Gott durchschaut einen jeden. Es hat schon manch einer so getan, als ob er Christ sei, als ob er sich bekehrt hätte. Aber er bekommt nicht Gnade von Gott. Gott durchschaut ihn in seiner Weisheit. Und Gott ist klug und kann ihn in die Schule nehmen und ihn demütigen. Alles das ist notwendig. Gott musste uns behandeln, disponieren. Von selbst kamen wir nicht. Er hat uns gezogen mit Seilen seiner Liebe, in seiner Weisheit, in seiner Klugheit. Die Liebe macht klug und findet Wege, um uns zu erreichen. Wie viel Klugheit, wie viel Weisheit hat Gott an den Tag gelegt, um dich zu ihm zu ziehen und zu führen. In dieser Weisheit und dieser Klugheit offenbart sich, dass der große Guss, der große Strom der Gnade Gottes in seiner Liebe zu uns. Gott findet allerlei Wege, um uns zu seiner Gnade zu ziehen, damit er uns seine Gnade erweisen kann. Und das hört nicht auf mit unserer Bekehrung, das setzt sich fort. Bis heute und wird bis morgen so sein, bis Jesus kommt oder wir ihn sehen, wenn er für uns kommt, uns abzuholen. Es bleibt ein Strom der Gnade, der fließt in aller Weisheit und Klugheit. Dieses verbindet Paulus mit etwas anderem in Vers 9. Er setzte uns ja in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Dass Gott weise und klug gewesen ist in seiner Gnade, im Strom seiner Gnade, verbindet Paulus mit der Offenbarung seiner Kenntnisse. Das heißt, wir erleben das nicht nur, sondern wir erfahren das im Wort Gottes. Viele unserer Erfahrungen verstehen wir nicht. Und wenn es nicht für die Schrift wäre, würden wir diese Erfahrungen gar nicht verstehen. Aber erst, wenn Gott uns in seinem Wort zeigt, was da geschieht, sehen wir unsere Erfahrungen wie in einem Spiegel im Wort Gottes. Und dann verstehen wir, was er mit uns gemacht hat. Wir wüssten ja gar nicht, dass er uns vergeben hätte, wenn die Schrift uns das nicht mitgeteilt hätte. Wenn wir gebetet haben, und ich habe gebetet, als ich mich bekehrte, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Wie hätte ich gewusst, dass das Gebet erhört wurde? Ich war nur ein Junge. Anschließend ging ich zu meinen Eltern, habe ihnen erzählt, was ich gemacht hatte und fragte, bin ich jetzt bekehrt, bin ich jetzt ein Kind Gottes? Ich wusste es nicht von selbst. Sie waren sehr weise. Sie sagten mir nicht, ob ich sei oder nicht. Sie sagten, geh zur Bibel und lass dir von Gott einen Vers geben. Und dann bin ich zur Bibel gegangen. Ich hatte ein Testament, glücklicherweise mit einer Luther-Ausgabe, wo einige Verse fett gedruckt waren. Und dann findet ein Junge sich besser zurecht. Ja. Und ich fand einen Vers, aber es dauerte etwas, bis ich den annehmen konnte. Aber von der Schrift her erfahren wir, was wir erfahren, was wir erleben, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir es mit Gott zu tun haben, in Gebet, im Glauben und so weiter. Er hat uns in Kenntnis gesetzt, Vers 9. Er setzte uns nämlich in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich bei sich selbst vornahm. Und jetzt führt er hinüber zum Kommenden. Der Apostel Paulus hat gesprochen von dem, was Gott in der Ewigkeit gemacht hat, was Gott in der Zeit getan hat. Und jetzt spricht er davon, was er tun wird. Er zeigt uns dieses ganze Panorama der Geschichte unserer Rettung und zeigt uns die große Gnade Gottes in diesem ganzen Walten Gottes durch die Ewigkeit und die Zeit hindurch. Das offenbart Gott uns in seinem Wort. Und wenn wir die Bibel aufschlagen und fangen an zu lesen, 1. Mose 1, kommen wir bald zum Sündenfall. Verheißung, Kapitel 3, Vers 15, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Da ist die erste Verheißung vom kommenden Messias. Und dann stoßen wir immer wieder auf solche Verheißungen. Und Gott offenbart in der Geschichte über das Volk Israel und so weiter, die Völker, da offenbart er die rote Linie, diesen Faden bis ins Neue Testament, wo dann die volle Blüte ist dieser Geschichte, das Kommen des Herrn Jesus. Und dann geht's weiter und Gott offenbart seinen Willen auch für das Kommende. Und wir sind in Kenntnis gesetzt. Wir wissen, was kommt. Wir wissen Bescheid. Wir sind orientiert. Und wenn es schlimm und dunkel um uns her sieht, dann wissen wir, Gott wird kommen und alles zurechtbringen. Er wird schon wissen, wie er mit der Welt fertig zu werden. Und er wird mit uns fertig werden. Und die Offenbarung lehrt uns, dass er zum Ziel kommen wird. In einer Welt, in der die Menschen unruhig sind und auch die Natur unruhig ist. Die Offenbarung spricht sehr viel von der unruhigen Natur, die in Mitleidenschaft gezogen ist durch das Wühlen des Menschen in seiner Sünde. Aber durch alle diese Wogen hindurch bringt Gott sein Volk zum Ziel. Und davon spricht der Apostel Paulus in Vers 10. Eines Tages wird der verachtete Jesus König sein und alles unter ein Haupt bringen. Gott wird alles unter ein Haupt bringen, unter Jesus. Und Jesus wird König und Herr sein von allem. Und wohl dem, der dann zeitig mit diesem König versöhnt war. Und wehe dem, der es nicht war und dann seine schwere Hand verspüren muss. Wir sind in Kenntnis gesetzt. Das ist diese große Geschichte, von der Paulus zu erzählen weiß. Und dann spricht er wieder von unserem Erbe und so weiter. Davon können wir dann vielleicht morgen mehr erfahren. Das ist dann schon ein Thema für sich. Aber die große Gnade, die soll uns wichtig bleiben, wenn wir heute nach Hause gehen. Was Gott an uns getan hat durch Jesus Christus und sein Opfer für uns. Ich denke, da wollen wir antworten mit Lobpreis, mit Dank. Und wenn jemand sich schuldig fühlt, darf er ruhig sagen, Herr Jesus, vergib mir. Darf seinen Namen anrufen, er ist da, um zu retten. Stehen wir noch einmal auf und wer Freimütigkeit hat, darf sich äußern. Unser Vater, wir sind dir so dankbar, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hast, damit wir zu dir kämen. Du hast deine Liebe in ihm geoffenbart. O Herr, wir bitten dich, dass deine Liebe ausgegossen unseren Herzen dort uns ganz in Beschlag nimmt und dass unsere Liebe zu dir zunehmen darf, unsere Liebe zum Nächsten, zum Bruder, zur Schwester, zum Weltmenschen nicht abreißt. O Herr, wir bitten dich, stärke uns, Und lass uns, Herr, hier ein Licht sein in dieser dunklen Welt zum Lob deiner herrlichen Gnade. Amen.